Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Gott schenkte dem Volk Israel einen Sieg im Kampf gegen das Volk der Ammoniter. Doch der Konflikt wurde auf unerwartete Art und Weise weitergeführt. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. Wir lesen weiter in Richter Kapitel 12 und dort ab Vers 1. Nach dem Sieg des Volkes kommt es zu einer Begegnung zwischen Ephraim und Jephtha. Dort heißt es, und die Männer von Ephraim wurden zusammengerufen und zogen hinüber nach Norden. Und sie sagten zu Jephtha, warum bist du hinübergezogen, um gegen die Söhne Ammon zu kämpfen und hast uns nicht gerufen, mit dir zu gehen? Wir werden dein Haus über dir mit Feuer verbrennen. Ich dachte mir, wow, das ist doch mal eine Ansage, das ist doch mal eine Reaktion. Nachdem Jephtha und die vielen Männer mit ihm sich aufgemacht haben, in den Krieg gezogen sind, ihr Leben riskiert haben, für die Freiheit ihrer Familien und ihres Volkes sich eingesetzt haben und dann zurückkehren, und zwar mit einem Sieg und nicht mit einer Niederlage, ist das, was sie zu hören bekommen, warum bist du hinübergezogen und hast uns nicht gerufen? Und dieser Vorwurf ist ja schon mal schlimm genug. Aber was dann folgt, ist die Bedrohung, wir werden dich und deine Familie umbringen. Das ist doch freundlich. Das ist genau das, was man sich von seinen Brüdern, von seiner Familie, von seinem Volk wünscht. Anstatt dass sie sagen, danke, Jephtha, danke, dass du den Mut hattest und die Kraft aufgebracht hast, dass du den Willen hattest, dich einzusetzen, dich zum Obersten machen zu lassen. Denn sie erinnern sich in der Geschichte, die Obersten von Gilead fragen sich ja, wer könnte denn für uns in den Krieg ziehen? Wen sollen wir denn als Anführer über uns berufen, der eben den Mut hat oder den Willen hat, mit uns in den Krieg zu ziehen? Und Jephtha trifft diese Entscheidung und er macht es und ja, das ist die Reaktion. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass die Ephraimiter so reagieren. Wenn sie die Geschichten im Richterbuch mitgelesen haben, dann mag es vielleicht bei dem einen oder bei dem anderen nochmal so die Erinnerung gerade nochmal so hochkommen. Moment mal, waren es nicht die Männer von Ephraim, die schon mal so reagiert haben? Damals aber in einer Situation mit Gideon. Nachdem Gideon mit den 300 Männern zurückkehren mit einem Sieg über die Midianiter, Richter Kapitel 8, dort ab Vers 1, die Männer von Ephraim aber sagten zu ihm, was ist das für eine Sache, die du uns angetan hast, dass du uns nicht gerufen hast, als du hingingst, um mit Midian zu kämpfen? Fast wortwörtlich, nur ein paar Jahrzehnte vorher. Er sagte zu ihnen, was habe ich denn schon geleistet im Vergleich zu euch? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese Abiesers? Und wenn gerade so die Geschichte nochmal so vor Augen hervorkommt, dann erinnern Sie sich, dass die Ephraimiter zwei von den Obersten der Midianiter, das ist Kapitel 7, Vers 25, den Oreb und den Seb, erwischt haben und auch erschlagen haben. Und jetzt versucht so Gideon, sie irgendwie gnädig zu stimmen und sagt zu ihnen, ach komm, das, was ihr geleistet habt, also die Nachlese, dass ihr da noch ein paar von denen eingesammelt habt, von den Midianitern, das ist doch viel, viel größer und viel mehr wert als das, was ich und die 300 Männer, was wir denn irgendwie hingekriegt haben oder geschafft haben. Das ist doch gar nicht so viel wert. Er fährt fort und sagt, in eure Hand hat Gott die Obersten von Midian, den Oreb und den Seb gegeben. Und was habe ich tun können im Vergleich zu euch? Da ließ ihr Zorn von ihm ab, als er dieses Wort redete. Die Männer von Ephraim, Haudegen, wilde Burschen, die, wenn sie nicht irgendwie mitgenommen werden, wenn sie nicht mit dabei waren, dann ausrasten, zornig werden, Vorwürfe formulieren. Wie gesagt, Jahrzehnte später scheint sich das eben zu wiederholen. Warum? Wir werden dein Haus über dir mit Feuer verbrennen. Wie reagiert man in so einer Situation? Im Rückblick, Gideon hat versucht, sie zu besänftigen, hat ihnen gesagt, ach, das, was ihr gemacht habt, war doch viel besser und viel höher und viel wertvoller als das, was ich gemacht habe, ist demütig, macht sich selber klein, versucht zu deeskalieren, würden wir heute formulieren, und nicht seinerseits mit Vorwürfen zu reagieren, seinerseits sie zu konfrontieren, damit dann sie noch wütender werden und dann er noch und so weiter, und irgendwann explodiert das Ganze und sie fangen an, noch sich die Köpfe einzuschlagen. Vers 2. Da sagte Jephtha zu ihnen: Ich habe einen heftigen Streit ausgefochten, ich und mein Volk mit den Söhnen Ammon. Nehmt sie nochmal so mit in die Situation. Wisst ihr eigentlich, was ich gerade durchgemacht habe? Wisst ihr, woher ich komme? Könnt ihr euch da mal hineinversetzen, mal mitempfinden, was wir gerade durchgemacht haben, was wir erlebt haben? Einen heftigen Streit ausgefochten. Und er fährt fort: Ich habe euch zu Hilfe gerufen, aber ihr habt mich nicht aus ihrer Hand gerettet. Okay. Wenn man ja so als Beobachter an so einer Situation teilnimmt, dann weiß man jetzt ja auch nicht so genau, wer hat denn jetzt recht oder was ist denn jetzt hier passiert? Was ist denn jetzt der größere Zusammenhang in dieser Situation? Wir hören erstmal, die Männer von Ephraim sind sauer. Man könnte ja sagen, vielleicht haben die ja recht, warum hat er die denn eigentlich nicht gerufen? Wieso hat er sie denn nicht mit beteiligt an den Konflikt? Und wenn man nochmal sich das Ganze auch geografisch anschaut, sie erinnern sich, das Volk der Ammoniter im Osten von Israel, noch auf der Seite östlich des Jordan, das heißt dort, wo die 2,5 Stämme sind, Manasse, Gad und Ruben, dann der Jordan und dann kommen die Stämme oder das Gebiet der Stämme Ephraim, Sebulon, Issachar, dann im Süden Juda und Benjamin. Und der Autor hat uns daran teilhaben lassen, dass Gott das Volk in die Hand der Ammoniter und die Hand der Philister gegeben hat. Und in Kapitel 10, Vers 9 heißt es: Und die Söhne Ammon zogen über den Jordan, um auch gegen Juda und gegen Benjamin und gegen das Haus Ephraim zu kämpfen. So war Israel in großer Bedrängnis. Also offensichtlich haben die Ammoniter nicht nur Manasse, den halben Stamm Manasse, Gad und Ruben bedrängt, sondern auch über den Jordan die Stämme, die dort wohnten, unter anderem Ephraim. Das heißt, Ephraim war bedroht oder in Bedrängnis oder bedrückt durch das Volk der Ammoniter. Und sie gehen jetzt Jephtha heftig an und sagen ihm: Warum hast du uns denn nicht mitgenommen, um mit dir mitzukämpfen? Könnte ja sagen, hey, die hätten ja gerne geholfen. Nur man hat sie nicht gefragt, man hat sie nicht eingebunden. Aber jetzt, wenn wir Jephtha zuhören, er sagt: Ich habe euch zu Hilfe gerufen, aber ihr habt mich nicht aus ihrer Hand gerettet. Und als ich sah, dass du als Retter nicht da warst, als ich dich gebraucht habe, legte ich mein Leben in meine eigene Hand und zog hin gegen die Söhne Ammon. Und wenn man so dem Jephtha zuhört, wird es ja immer fragwürdiger. Ja, sag mal, was ist denn mit den Ephraimitern los? Also der Jephtha hat sie um Hilfe gerufen, aber sie haben nicht reagiert. Seine einzige Chance war zu sagen, gut, also wenn meine Brüder aus dem Stamm Ephraim, wenn sie nicht mitkommen und nicht mithelfen, dann kann ich sagen, gut, dann gehe ich auch nicht. Oder, wie er dasselbe formuliert, dann legte ich mein Leben in meine eigene Hand und zog hin gegen die Söhne Ammon. Aber warum dann der Konflikt? Das heißt, obwohl sie nicht da waren, als sie hätten da sein müssen, sind sie jetzt diejenigen, die angreifen, die Vorwürfe machen und ihn sogar bedrohen, dass sie ihn umbringen. Es ist das schlechtes Gewissen. Der Versuch dann doch noch, sich besser darzustellen, als sie waren. Zorn oder Wut, ihm den Sieg wegzunehmen. Unmut darüber, dass jetzt, wo der Sieg da ist, sie nicht Teil des Siegs sind, also nicht auf dem Siegertreppchen stehen. Vorher wo der Konflikt richtig tobt, nicht Teil der Lösung zu werden, sich mal schön zurückhalten, lieber im Hintergrund bleiben, wo aber die Sache jetzt aufgelöst ist und Gott Jephtha und den Männern von Israel einen Sieg schenkt, dabei sein wollen, sagen, warum habt ihr uns nicht mitgenommen? Ist es das, was da passiert? Jephtha fährt fort und sagt, und der Herr gab sie in meine Hand. Was seid ihr denn an diesem Tag gegen mich heraufgezogen, um gegen mich zu kämpfen? Das heißt, Jephtha ordnet das Ganze dann noch in einen größeren Kontext und sagt, wir haben doch den Sieg gar nicht davongetragen. Das waren doch gar nicht wir, die hier den Sieg erbracht haben, sondern Gott hat sie uns in unsere Hand gegeben. Aber ihr, was macht denn ihr? Ihr seid heute gegen mich heraufgezogen und gegen mich zu kämpfen. Das heißt, anstatt dass ihr gegen die Feinde kämpft, fangt ihr jetzt an, gegen mich zu kämpfen. Und offensichtlich ist die Situation noch bedrohlicher, als die Jahrzehnte zuvor im Fall von Gideon war. Denn damals haben sie ja nur Vorwürfe gemacht, schon heftige Vorwürfe. Kehr nochmal zurück zu Richter Kapitel 8, Vers 1. Heftige Vorwürfe. Warum, weshalb und so weiter. Und Gideon gelingt es, sie noch zu beschwichtigen. Und ihr Zorn ließ dann von ihm ab, als er diese Worte mit ihnen redete, in Vers 3. Und dadurch kann das Ganze befriedet werden. Aber hier scheinen sie wirklich ausgezogen zu sein, um gegen Jephtha zu kämpfen. Und der Konflikt, in dem sie vorher standen, der ist jetzt nun gelöst, wird jetzt aber zu einem Konflikt zwischen Brüdern im eigenen Volk, ein Bruderkampf. Und Jephtha versammelte alle Männer von Gilead und kämpfte mit Ephraim. Der Krieg zwischen Brüdern ist da. Jephtha versammelte alle Männer von Gilead und kämpfte mit Ephraim. War das die einzige Möglichkeit auch? Hätte er es anders lösen können? So wie Gideon? Und die Männer von Gilead schlugen Ephraim. Unglaublich. Die Situation eskaliert und sie kämpfen miteinander. Bringen sich gegenseitig um. Denn sie hatten gesagt, denn die hatten gesagt, Flüchtlinge von Ephraim seid ihr. Gilead liegt doch mitten in Ephraim, mitten in Manasse. Das ist jetzt ein territorialer Kampf. Diesmal jetzt nicht mehr das Volk der Ammoniter, den Israeliten gebietsstreitig macht, sondern geht jetzt um Gebiet und um Territorium zwischen den zwei Brüdern, zwischen den zwei Stämmen. Und Gilead nahm Ephraim die Pforten des Jordan. Das heißt, in der Tat ist es so, dass Gilead, also Manasse, der Stamm Manasse, nun den Ephraimitern Teile ihres Gebietes am Jordan wegnimmt. Und es geschah, wenn ephraimitische Flüchtlinge sagten, lass mich hinübergehen, dann sagten die Männer von Gilead zu ihm, bist du ein Ephraimiter? Und er sagte, nein, bin doch kein Ephraimiter. Vers 6. Und sie sprachen zu ihm, sag doch mal Schibboleth. Und er sagte, Schibboleth. Und er brachte es nicht fertig, richtig zu sprechen. Dann packten sie ihn und schlachteten ihn an den Pforten des Jordan. Das heißt, was jetzt hier geschieht in diesem Konflikt, wird die Sprache zum Test, ob man ein Ephraimiter ist oder ob man aus dem Stamm Manasse kommt. Und dieses Wort, dieses Schibboleth, was übersetzt bedeutet Strömung, also an den Pforten des Jordan, wird jetzt die Sprache, und auch interessant nur als Klammer auf, dass offensichtlich sie auch unterschiedlich sprachen, unterschiedliches Dialekt, unterschiedliche Dialekte formuliert haben und dadurch auch Zugehörigkeit deutlich wurde und sagen, sag doch mal das Wort, Schibboleth. Und weil sie es nicht sagen können, sondern Schibboleth sagen, dann, okay, ein Ephraimiter, der kann umgebracht werden. Was sie auch tun. Und wir stehen so als Leser vor der Frage, musste das sein? War das jetzt der einzige Weg? Wenn man weiterliest, heißt es, so fielen in jeder Zeit von Ephraim 42.000 Mann. 42.000 Männer sterben. Und der Konflikt wird da sicherlich nicht aufhören, sondern vermutlich in irgendeiner Form weitergeführt werden. Und der Kampf und die Auseinandersetzung und der Streit und Tod wird sich weiter ausbreiten und ausbreiten und ausbreiten. Und wir stehen ja wieder vor diesen Geschichten in dieser unbegreiflich komplexen Zeit, die Zeit der Richter, und fragen uns, wo ist Gott da? Was ist denn mit Jephtha? Offensichtlich in der Auseinandersetzung mit den Ammonitern heißt es in Richter 11, Vers 29, der Geist Gottes kam über Jephtha, ihnen wird der Sieg geschenkt, aber jetzt wird daraus ein Bruderkrieg, ein Konflikt zwischen Brüdern in der Familie, das zu Toten führt. Und wir merken, wie schwer fassbar das hier ist und auch zum Teil unbegreifbar, was hier passiert. Und komplex und vielschichtig und das Gute und das Böse, Leben und Tod so nah beieinander liegen. Sieg und Niederlage. Haben Sie sich noch über den Sieg über die Ammoniter freuen können, wo Sie jetzt mitten in einen Konflikt hineingezogen werden mit Ephraim? Vers 7. Und Jephtha richtete 6 Jahre und Jephtha der Gileaditer starb und wurde in einer der Städte Gileads begraben. Und damit endet dann auch die Geschichte Jephthas. So unvermittelt wie er auftaucht, so unvermittelt geht er auch wieder. 6 Jahre als Richter, wird begraben und damit endet seine Geschichte. Vers 8, und nach ihm richtete Israel Ibsa von Bethlehem, aus dem Stamm Juda. Und er hatte 30 Söhne, 30 Töchter entließ er nach auswärts und 30 Töchter holte er von auswärts für seine Söhne herein. Und er richtete Israel 7 Jahre und Ibsan starb und wurde in Bethlehem begraben. Und nach ihm richtete Israel Elon, der Sebuloniter. Er richtete Israel 10 Jahre. Und Elon, der Sebuloniter, starb und wurde in Ajalon im Land Sebulon begraben. Und nach ihm richtete Israel Abdon, der Sohn Hillels, der Piratoniter. Und er hatte 40 Söhne und 30 Enkel, die auf 70 Eseln ritten. Und er richtete Israel 8 Jahre. Und Abdon, der Sohn Hillels, der Piratoniter, starb und wurde in Piraton begraben im Land Ephraim auf dem Amalekiterberg. Zack, zack, zack. Nächster Richter, nächster Richter, nächster Richter. 7 Jahre, 10 Jahre, 8 Jahre. Und von diesen 3 Richtern, genauso wie von einigen zuvor, Kapitel 10, Vers 1 von Tola oder von Jair, erfahren wir so gut wie nichts. Vielleicht, wer war der Vater? Wo wohnten sie? Wo wurden sie begraben? Wie viele Kinder hatten sie? Und wie viele Jahre haben sie denn Israel gerichtet? Und das war's. Keine einzige Episode, nicht wie, nicht was, nicht welche Form sie gerichtet haben, wie sie sich entwickelt haben. Die einzigen, die ja so im Detail, so oder mit mehr Detailreichtum so uns vor Augen geführt werden, sind in der Tat bisher der Jephtha und der Gideon. Alle anderen tauchen nur ganz kurz auf, Deborah noch und Jael, da ist auch noch eine längere Episode und mit dem Eglon und Ehud, aber sonst bleibt es einfach nur ganz kurz, werden die Richter erwähnt und damit geht dann auch die Geschichte weiter. Kapitel 13. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war, in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr 40 Jahre in die Hand der Philister. Und als ich so für mich an diese Stelle kam, dachte ich mir, wenn man das Buch der Richter liest, merke ich so für mich, ist es sehr leicht, in so ein Seufzen so hineinzugeraten. So, ist ja klar, ist ja klar. Immer wenn ein Richter stirbt oder eine Richterin stirbt, dann heißt es, und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. So kommen wir so in diese Schleife, ein Richter ist da, dann rettet er das Volk Israel, die richten ihren Blick zu Gott, reißen sich zusammen, der stirbt, alles wird wieder niedergerissen, das Volk betet irgendwelche Götter an von den Nationen rings um sie herum und es kommt zu einem Desaster, sie werden unterdrückt, sie werden misshandelt, Armut, also es geht so richtig den Bach runter. Und als ich so für mich las, merkte ich so, ich könnte in diese Denke hineinkommen, dass das die Zusammenfassung, wenn man so will, des Richterbuches ist. Ein Volk, das es nicht schafft. Bis ich dann so für mich nochmal innegehalten habe und merkte, nee, Klaus, das ist nur eine der Perspektiven des Richterbuches. Das ist die menschliche Perspektive. Aber es gibt noch eine ganz andere und die wurde uns von Anfang an vor Augen geführt. Und zwar kehrte ich nochmal so für mich zurück, habe nochmal gelesen, Richter Kapitel 2 und dort ab Vers 11. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn und dienten den Baalim. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte. Und sie liefen anderen Göttern nach von den Göttern der Völker, die rings um sie her lebten. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. Genau das, worüber ich jetzt sprach. Da dachte ich mir so, ja, stimmt, das ist eigentlich die Richterzeit. Das ist die Zeit der Richter. So, Vers 13, so verließen sie den Herrn und dienten dem Baal und den Astaroth. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er gab sie in die Hand von Plünderern, die sie ausplünderten. Und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, sodass sie von ihren Feinden nicht mehr standhalten konnten. Dachte ich mir, ja stimmt, ja, könnte man jetzt ja auch sagen. Ja genau, das passiert jetzt auch wieder. Die drei Richter werden jetzt mal so erwähnt, einer nach dem anderen. Und dann heißt es, und die Söhne zurückgekehrt, 13,1, und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr 40 Jahre in die Hand der Philister. Das ist das Richterbuch, dachte ich mir. Aber dann, wird noch was hinzugefügt. Und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, sodass sie vor ihren Feinden nicht mehr standhalten konnten. Überall, wohin sie auszogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Bösen, ganz wie der Herr geredet hatte und wie der Herr ihnen geschworen hatte, so waren sie sehr bedrängt. Vers 16. Da ließ der Herr Richter aufstehen und rettete sie aus der Hand ihrer Plünderer. Und jetzt passiert nämlich dieses ganz Interessante und auch aber auch Entscheidende für die Zeit der Richter oder für die Hauptaussage dieser Geschichten oder dieses Buches oder der Geschichte Gottes mit den Menschen. Der Blick wendet sich ab von den Menschen und hin zu Gott, der nämlich Richter aufstehen lässt, die sie retten aus der Hand ihrer Plünderer. Aber auch auf ihre Richter hörten sie nicht. Und jetzt geht es wieder zum Menschen, sondern hurten anderen Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. Sie wichen schnell ab von dem Weg, den ihre Väter, um den Geboten des Herrn zu gehorchen, gegangen waren. Sie handelten nicht so. Wieder, nein, Niederlage. Der Mensch packt es nicht, er kriegt es nicht hin, er schafft es nicht. Und wenn der Herr ihnen Richter erstehen ließ, war der Herr mit dem Richter und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle Tage des Richters. Wieder der Blick weg von den Menschen. Und da merke ich so dieses Dilemma, wo schaue ich denn hin? Auf den Menschen und auf die Niederlagen? Oder gelingt es mir da durchzubrechen und den Blick auf Gott zu richten, der ihnen eben Richter erstehen ließ und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle Tage des Richters, denn der Herr hatte Mitleid wegen ihres Ächzens über die, die sie quälten und sie bedrängten. Und das ist für mich der Kern der Zeit, der Richter oder der Kern dieses Buches. Gott hat Mitleid. Gott ist barmherzig. Auch wenn das Volk in die Irre geht, auch wenn nach dem x-ten Richter das Volk wieder seinen eigenen Weg geht, wieder fremde Götter anbetet, wieder in die Gefangenschaft gerät, wieder das alles so aussieht, als wäre es dunkel und schwarz und hoffnungslos. Das Mitleid bzw. die Barmherzigkeit Gottes ist das, was am Ende bleibt und was durch die Geschichte trägt. 13, Vers 2. Da war nun ein Mann aus Zora von einer Sippe der Daniter. Sein Name war Manoach. Seine Frau aber war unfruchtbar und gebar nicht. Hoffnungslosigkeit. Kein Leben. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Sieh doch, du bist unfruchtbar und du gebierst nicht. Kein Leben. Aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich und trinke weder Wein noch Rauschtrank und iss ja nichts Unreines. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ein Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Nazirer, ein Geweihter Gottes, soll der Junge sein von Mutterleib an. Er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Dort, wo kein Leben ist, dort, wo keine Hoffnung ist, dort, wo keine Rettung ist, da kommt Gott, in dem Fall durch seinen Engel, der Engel des Herrn, und sagt dir: Du wirst einen Sohn bekommen und er wird anfangen, das Volk aus der Hand der Philister zu retten. Und hier ist der Kern nicht nur der Richterzeit, sondern so wie wir bisher die ganze Geschichte gelesen haben oder so wie wir bisher, denn es geht nicht um diese Geschichte, Gott begegnet sind. Darum geht es, Leben möglich zu machen, wo kein Leben ist, Rettung zu schenken, wo keine Rettung in Sichtweise ist. Gott schenkt Leben. Mit diesem Satz, das ist das, was ich aus dieser Geschichte mitnehme und wie sie weitergeht. Das werden wir gemeinsam in der nächsten Glaubengeschichten-Episode lesen. Bis dahin, Gott mit Ihnen.